Hallo Florian.
Hallo Tobi.
Willkommen zu unserer nächsten Folge von unten herab. Und heute ist wieder der Florian mit dabei.
Hi.
Und der Tobias ist heute neu mit dabei im ersten Teil der Folge. Tobias Lewe, ich bin agiler Coach in einem großen Unternehmen. Und wenn ihr die erste Folge gehört habt, habt ihr gehört, der Florian hat sich als Fachidiot für Flow vorgestellt. Und das haben wir zum Anlass genommen, diese Folge dem Flow zu widmen oder dem Florian.
Ja, und sie heißt heute, der Flow gewinnt. Genau. Und ja, deswegen darf ich, glaube ich, auch wieder mitreden. Genau. Denn das mache ich beruflich, Florian Junglers. Ich beschäftige mich sehr viel mit dem Flow in Unternehmen und wie man ihn erreichen kann, falls er nicht da sein sollte.
Ja. Ich habe vor der Folge meiner Frau erzählt, wir wollen heute eine Folge über Flow aufnehmen. Und sie sagte dann, Flow, das ist so dieses psychologische Konzept. Und ich muss ehrlich sagen, mir war das psychologische Konzept Flow nicht bekannt. Und musste dann erstmal bei Wikipedia, ne, der welche seriöse Quelle nimmt man? Wikipedia. Musste ich erstmal nachlesen, was das bedeutet. Und ich fand den ersten Satz im Artikel so toll, dass ich euch den auch mal vorlesen möchte. Flow, Englisch für fließen, rinnen, strömen, bezeichnet das als beglückend erlebte Gefühl, einen mentalen Zustand völliger Vertiefung, in Klammern Konzentration, und restlosen Aufgehens in einer Tätigkeit, Absorption, die wie von selbst vor sich geht, auf Deutsch etwa Schaffens- bzw. Tätigkeitsrausch oder auch Funktionslust.
Ja, Tobi, also Tätigkeitsrausch, was für ein geiles Wort, oder?
Ja.
Das hatten wir doch alle schon mal, so ein Tätigkeitsrausch.
Ja, da waren wir total berauscht von unserer Arbeit und konnten einfach nicht mehr aufhören, oder?
Ja, das ist wirklich so. Also ganz oft ist es so, dass ich auf die Uhr gucke und denke, wo ist die Zeit geblieben? Wenn ich zum Beispiel irgendwie einen Workshop gerade irgendwie designe und so, dann fliegt die Zeit. Wie manchmal, man ist so in einem rauschartigen Zustand, kann ich absolut nachvollziehen. Ja? Also der persönliche Flow, würde ich sagen, habe ich schon mehrfach erlebt.
Ja, also man ist dann, ich sag dann, ich bin dann drin . Das ist dann auch eigentlich ziemlich schwer, wieder rauszukommen. Also wenn ich dann einmal tue und mache, dann... Ja,
so lästige Dinge wie Familie, Hobbys und so kommen dann ja, immer in den Weg und wollen dann wieder raus aus dem Flow-Zustand.
Wenn man im Flow ist, dann braucht man das doch gar nicht, oder?
Ja, naja, vielleicht doch hin und wieder. Also das ist schon auch gefährlich, so im Flow zu versinken und gar nicht mehr rauszukommen. Aber darüber, den persönlichen Flow, wollten wir eigentlich gar nicht reden. Oder also zumindest das ist nicht das, womit ich mich meistens beschäftige. Aber dieser rauschähnliche Arbeitszustand, den könnte man ja vom Individuum vielleicht wegübertragen hin auf so ein Stück Arbeit, auf eine Idee, auf etwas, was wir zusammen tun wollen. Wie wäre das denn, wenn dieses Stück Arbeit wie in einem Rausch von ersten Handschlag bis zum letzten Handschlag sozusagen umgesetzt würde, quasi in einem Rutsch passieren würde? Das wäre ja auch eine Art Flow, richtig?
Das wäre schön in der Theorie eine Art Flow, aber ich muss sagen, bei uns im großen Konzern, ich habe das bisher selten erlebt, sondern es ist ja eher, ich arbeite ein bisschen und dann warte ich mal wieder und dann arbeitet jemand anderes da dran und dann warten wir vielleicht zusammen auf noch jemand Drittes und das ist der, ich weiß nicht, Anti-Flow, den wir bei uns kennen.
Ja, also ich glaube, das ist nicht nur in deiner Einheit oder sozusagen üblich, sondern das ist leider in vielen, vielen Stellen, an vielen Stellen kann man das beobachten, dass es nicht in einem Rutsch geht, die Arbeit passiert, sondern dass wir da irgendwie mehrere Rutsche, sagt man das so, haben. Also es rutscht ein bisschen, dann stockt es ganz viel und wartet, dann rutscht wieder ein kleines Stückchen weiter, wartet wieder und es rutscht dann halt nochmal und hoffentlich irgendwann ist es dann auch mal fertig und das ist dann weniger sowas wie ein Flow, sondern naja, ein Warten mit ab und zu ein bisschen Bewegung und naja. Das ist eigentlich nicht das, wir wollen. Das, was wir wollen.
Wo du gerade rutschen sagst, dann stell dir das mal auf einer Rutsche vor. Du rutschst los, dann bremst es und du wartest da erstmal, bis du die nächsten 2 Meter rutschen kannst. Also schön ist das nicht. Ich glaube, das macht wenig Spaß.
Da hilft uns auf jeden Fall die Schwerkraft, dass das nicht so passiert normalerweise, dass es man in der Rutsche stecken bleibt oder kurz anhalten muss. Leider gibt es sowas wie eine Schwerkraft für Arbeit irgendwie nicht. Also die wird nicht von alleine mitgerissen sozusagen. Da muss man schon was für tun. Und das Schöne ist, man kann ja auch was dafür tun. Ja? Und da würde ich auf jeden Fall dafür plädieren, dass man ein bisschen mal die Aufmerksamkeit dahin richtet, ob Arbeit wirklich fließt, also ob wir einen Flow haben, und zwar an einem Stück oder ob das so ein gestückeltes, wie du sagst, auf der Rutsche, ob man da wirklich unten ankommt oder ob man rutscht, stecken bleibt. Da kann man nämlich hingucken, indem man zum Beispiel sowas visualisiert und ja, da kann man auch was dagegen tun, als man so ein Problem mit dem ausbleibenden Fluss hat.
Okay, du sagst es visualisieren. Ich habe mir das aufgemalt, vielleicht mit Post-its an der Wand gemalt oder noch besser das direkt in ein Tool gemalt und jetzt sehe ich da meine Arbeit und die rutscht nicht.
Mhm.
Das ist genau der Flow oder Anti-Flow, den ich die ganze Zeit erlebe.
Ja gut, du schaust, also wenn du jetzt nur einmal drauf schaust, hast du ja auch nur eine Momentaufnahme, fairerweise. Ne? Also wenn du das jetzt einmal an die Wand pinselst, okay, oder in ein Tool gießt, dann ist es jetzt ein Moment, den du aufnimmst. Aber interessant wird es natürlich, wenn man das jetzt über ein paar Tage, Wochen, Monate verfolgt. Wenn dann die gleichen Stücke Arbeit immer noch an derselben Stelle sind, dann würde ich sagen, ja, da rutscht vielleicht wirklich was nicht. Wenn das aber innerhalb von einigen Tagen zum Beispiel die Position verändert, so ein Kärtchen, dann ist das schon in Bewegung. Das ist natürlich nicht ganz so wie auf der Rutsche, aber also, ne, so in einem Rutsch wirklich, dass es sich ständig bewegt, sonst bräuchte man es auch nicht an die Wand zu kleben, das wäre schwierig. Aber da ist natürlich, die Grundgedanke ist dahinter der gleiche. Ja, es sollte sich bewegen, was dann auf der Wand klebt. Also irgendwann mal sollte es sich bewegen und nicht nur immer an derselben Stelle hängen.
Ja, sonst haben wir nämlich wirklich keinen Flow. Aber ja, ich habe ja schon gesagt, bei mir ist manchmal in der Arbeit wenig Flow drin. Hast du einen Tipp, wie ich den erreichen kann? Wollen wir darüber sprechen?
Können wir auf jeden Fall tun. Ja, können wir tun. Also du sagst jetzt, du kannst nicht beobachten, wie äußert sich das? Also was tust du denn?
Ich tue erstmal nichts, weil es ist ja nicht meine Arbeit. Meine Arbeit, die mache ich und danach passiert halt nichts.
Also das ist schon mal ein guter Punkt. Also wenn sich Arbeit bei uns in der Wissensarbeit irgendwie bewegen soll, also wenn es die Rutsche runtergehen soll, dann muss meistens jemand was dafür tun. Und die Frage ist natürlich schon mal, wer tut da was? Es kommt nämlich schon mal vor, dass so Arbeitspakete an der Wand hängen und naja, es fühlt sich niemand zuständig dafür. Also das ist schon mal ein Grund, was wir schon mal auch visualisieren können. Wer arbeitet eigentlich wo dran? Weil wenn niemand dran arbeitet, wird es nicht fließen. Also das ist schon mal ein Tipp. Sind alle Arbeitspakete, die da hängen, irgendwie mit? Also fühlt sich da jemand für zuständig? Das führt aber zum zweiten Problem, denn oft ist es so, dass man nicht sich für ein Arbeitspaket zuständig fühlt, sondern vielleicht für 27. Naja, und wenn ich an dem 27. arbeite, dann warten halt die anderen 26 auf mich, denn ich kann halt nur an einer Sache gleichzeitig arbeiten. Also das ist ein zweiter Tipp dann, wie viele Pakete hat denn jede Person, jedes Team oder was ihr da euch anguckt, dass man aufpasst, dass es nicht zu viel für eine Person wird.
Finde ich mich wieder mit den 27. Manchmal sind es vielleicht nur 23 gleichzeitige Arbeitspakete, aber ey, ich habe die ganze Zeit was zu tun. Bei mir fließt die Arbeit ja. Ne? Ich mache was und es geht über meinen Schreibtisch und ich bearbeite Themen, nenne ich sie jetzt einfach mal, und dann kommt das nächste und dann sehe ich ja bei mir den Fluss.
Ja, und du könntest quasi das auch in einem flowartigen Zustand machen, ja, also von einem Arbeitspaket voll im Flow sein, ins nächste springen, und das fühlt sich vielleicht für dich sogar total toll an. Und das ist jetzt echt der Unterschied, ob man aus persönlicher Sicht oder aus organisatorischer Sicht da drauf guckt, also aus der Sicht der Organisation. Denn aus der Sicht der Organisation ist es eigentlich unerheblich, ob du im Flow bist, denn wir möchten ja, dass die Arbeit fertig wird, und eigentlich sollte die Arbeit im Fluss sein, also in diesem einen Rutsch. Und das ist wirklich so ein Konzept, das ist schwierig zu durchdringen am Anfang, dass es nicht immer gut ist, wenn ich und du und alle anderen immer busy sind, ja, also beschäftigt sind. Denn das führt ja dazu, dass wenn wir beschäftigt sind, uns kommt eine neue Aufgabe oder eine zweite, dritte, vierte, dass die dann immer warten müssen, bis ich wieder Zeit habe, um mich um diese zu kümmern. Also da, das ist wirklich ein grundlegender Unterschied an der Stelle, ja.
Du willst mir also sagen, dass ich nicht das Zentrum des Universums bin, auf den alle zuarbeiten und auf den alle warten und Hauptsache ich bin im Flow?
Das würde ich mich nie trauen zu sagen, aber vielleicht denkst du nochmal drüber nach.
Ja, ja. Finde ich interessant. Und ja, gibt's noch andere Wege, wie wir einen Fluss erreichen können?
Also wir können auf jeden Fall nach weiteren Sachen Ausschau halten, die den Fluss behindern. Das ist immer eine ganz gute Sache, eine ganz gute Übung. Ja? Also man könnte auch von den Flow-Stoppern sprechen. Also habe ich solche in meinem Arbeitsprozess, Flow-Stopper. Ja, und dann könnte es zum Beispiel sein, dass ich auf gewisse Genehmigungen warte und die passieren zum Beispiel immer nur alle 6 Wochen. Oder Das heißt, sagen wir mal, wir würden jetzt einen Tag nach diesem Genehmigungsprozess etwas haben, wofür wir wieder Genehmigung brauchen. Dann würde das halt fast 6 Wochen warten, bis dieser nächste Genehmigungsprozess da ansteht. Und das wäre in unserer Sicht sowas, ja, eine Sache, die den Flow, den kontinuierlichen, gleichmäßigen, vorhersagbaren Flow von Arbeit auf jeden Fall unterbricht. Ja.
Ja.
Hast du sowas? Habt ihr sowas? So regelmäßig vorkommende Dinge?
Ja, wir haben Entscheidungsgremien, Steering-Komitees, die dann bei uns mal alle 4 Wochen oder es gibt auch welche, die alle 6 Wochen tagen. Wir haben noch andere Fachausschüsse, wie zum Beispiel auch der Betriebsrat, der ja nicht ständig für Genehmigung von neuen Software-Tools oder was auch immer wir da haben, zur Verfügung steht. Das heißt, da müssen wir schon warten.
Genau.
Aber würdest du empfehlen, dass der, weiß nicht, ein Steering-Komitee, dass das dauerhaft verfügbar ist und sofort, ja, sag mal, auf die Arbeit wartet oder auf die Genehmigung wartet und die dann sofort durchwinken kann?
Aus Sicht des Flusses wäre das natürlich ideal. Jetzt muss man sich die Frage stellen, ob sich das wirtschaftlich lohnt, weil ganz viele wichtige Menschen quasi die ganze Zeit warten zu lassen, ob der Tobi oder der Florian eine Idee haben, wo die zustimmen müssen. Das wird sich wahrscheinlich nicht lohnen. Das heißt, man muss da irgendwie eine Abwägung treffen. Wie wichtig ist mir der Flow und wie wichtig ist mir eine gewisse Ressourceneffizienz im Sinne von, wie viel Geld bin ich bereit dafür auszugeben, dass der Fluss auch gut ist. Und das werde ich, in je nachdem, wo ich mich in der Firma befinde, auch unterschiedlich bewerten. Es gibt bestimmte Bereiche, ist mir das nicht so wichtig. Also da ist mir das nicht so, das kaufe ich mir nicht ein. Da bleibt es halt bei alle 4 Wochen oder alle 6 Wochen. Und da gibt es andere Bereiche, wo man schnell lernen muss, wo man hoch innovative Sachen vielleicht tut und wo man schnell an den Markt kommen muss, wo das Feedback oder der Flow total wichtig ist, damit ich schnell zu meinem Feedback komme, vom echten Kunden. Da werde ich mir das irgendwie einkaufen müssen. Das wird natürlich nicht sein, dass die permanent zur Verfügung stehen müssen, aber man kann ja statt alle 6 Wochen durchaus jede Woche mal 10 Minuten auf der Agenda freimachen für so Genehmigungssachen. Und so könnte man drüber nachdenken, was könnte ich tun, dass es dem Flow entgegenkommt. Und ich finde immer ganz schön, so als Denkmodell, stell dich mal auf ein Stück Arbeit drauf und quasi fahr mit diesem Arbeit durch die Firma. Also ganz links im sozusagen, wo die Idee geboren wird, also bei mir auf dem Board ganz links, wo die geboren wird, bis ganz rechts, der Kunde kann es benutzen. Und wann wird an mir gearbeitet als Werkstück und wo warte ich einfach nur in irgendeinem Puffer, in einer Warteschlange, Genehmigungsprozess, dass jemand an mir arbeitet. Und wenn ich das so einmal gedanklich durchgespielt habe, ich glaube, da finde ich recht viele Angriffspunkte, wo der Flow nicht gegeben ist.
Ja, ich glaube, was du aber gerade auch gesagt hast, das ist so ein bisschen zwischen schöner Theorie und Flow, die Arbeit soll immer fließen und dem, was wir gerade in einem großen Unternehmen auch eben an Genehmigungsprozessen haben, die gibt es einfach, die wird man auch so viel man agiler werden möchte, nicht wegdiskutieren und auch nicht abschaffen können. Aber ich glaube auch gerade, wenn wir über solche Steering-Komitees reden, müssen die wirklich alles und jede kleine Entscheidung treffen oder ist es nicht auch genauso gut, dass andere kleinere Entscheidungen gar nicht dadurch durch das Komitee laufen müssen?
Absolut, ne? Ist die Frage, ob sowas zu einem agilen Vorgehen überhaupt passend ist, so ein Steering-Komitee aufzusetzen, was alle 6 Wochen irgendwelche Entscheidungen trifft. Da bin ich absolut bei dir. Aber sagen wir mal, wir fangen da an, wo wir sind und ne, es geht um den Flow und agil jetzt hin oder her. Das stoppt auf jeden Fall den Flow. Und wenn ich sowas wie Agilität haben möchte auf Unternehmensebene, dann ist das auf jeden Fall ein Hindernis. Ja, und dann muss ich mir überlegen, wie kriege ich das besser. Aber es sind nicht nur die Steering-Komitees oder die Ausschüsse, sondern es sind auch vielleicht andere Abteilungen, die ich brauche, die aber überlastet sind. Was passiert? Also ich könnte mir in meinem Flow sehen, naja, da gebe ich das an die Abteilung X und das dauert dann immer 10 Wochen, bis die was zurückliefern, weil es dauert vielleicht nur 2-3 Tage, aber deren Backlog, also deren Auftragseingang ist so voll, dass das da irgendwie 8 oder 9 Wochen erstmal rumgammelt, bis rumliegt, also reift. Ich meine, also da passiert nichts mit, bis die dann anfangen zu arbeiten. Und das ist natürlich auch nicht gut für meinen Flow. Ja? Also habe ich so Expertenteams, die ich immer brauche, oder einzelne Experten, die immer gebraucht werden, und die sind aber heillos überlastet und haben ganz viel Arbeitsvorrat, den sie da vor sich haben, dann ist das auch schlecht für den Flow. Das sind nicht nur die bösen Steering-Komitees.
Nee, und ich meine das Beispiel aus dem echten Leben, wenn du bei irgendeinem Kundensupport mal eine Mail hinschickst, du kriegst ja schon erstmal die Mail, ja, das kann jetzt mindestens 72 Stunden dauern, bis sie eine Antwort bekommen. Die haben, glaube ich, ihren Flow auch noch nicht optimiert, oder es ist genau, was du meinst, diese überlastete Abteilung, die sich nicht so schnell darum kümmern kann.
Genau, gerade Kunden, also Customer Care, also Kundenanfragen, so, die haben das eigentlich immer recht gut im Griff, muss man sagen. Also die haben das wirklich gut im Griff. Die können ja sogar schon auf stundengenauer Basis sagen, wie lange es dauern wird, bis sie zurückkommen. Ja, also die tun da relativ viel. Die haben da so Sachen wie, dass sie, also Callcenter zum Beispiel, dass sie dynamisch die Anzahl der Mitarbeiter aufstocken können, wenn jetzt zum Beispiel das Anruf aufkommt, größer wird, weil sie Verträge haben, die das erlauben. Ich sage jetzt nicht, dass das immer so nett ist für die Leute, die im Callcenter arbeiten, also, aber das geht. Also die haben das relativ gut im Griff. Die wissen auch, wie lange gewisse Dinge dauern. Also da würde ich mir an anderer Stelle vielleicht aus Unternehmenssicht mehr Fokus auf Flow wünschen als dort. Also, ja, also es gibt ganz viel Liegezeit von Arbeit, die absolut noch unbekannt ist. Und 72 Stunden auf eine Antwort warten, wäre in vielen Dingen ein absoluter Traum.
Aber ich
Wir
als
hatten eben von
Privat.
6 Wochen geredet. Das, ich
Ja.
müsste jetzt mal rechnen, wie viele Stunden das sind, aber das sind viele Stunden.
Ja, richtig. Vielleicht bevor wir an unsere beiden Kollegen übergeben, die dann nochmal drauf schauen, vielleicht eine Abschlussfrage noch an dich. Ich meine, wir sind schon ein bisschen dran vorbeigekommen, aber warum, mit ein, zwei, drei Sätzen, warum ist denn Flow überhaupt wichtig, um agil zu sein?
Ja, das ist eine gute Frage, ne? Also ich würde jetzt behaupten, dass es ohne Flow schwierig wird, agil zu sein. Und warum? Naja, stellen wir uns mal vor, warum brauche ich Agilität? Ich bin in so einem Gebiet, der, ich weiß nicht genau, wie der Markt oder die Kunden reagieren werden. Ich muss also irgendwie, gebe mir ganz viel Mühe auszuwählen, was ich glaube, was das Richtige ist zu tun. Okay, soweit so klar. Jetzt ist nur dieses eine dumme Ding im Weg und ich muss es bauen, muss es tun. Ja, und dann kann ich erst wirkliches Feedback vom Kunden oder vom Markt einsammeln, ob das wirklich das, ob meine Erwartungen, meine Theorien über das, dieses Stück Arbeit wirklich eintreten. Und das heißt, und dieses Stück, also diese Zeit, die vergeht von, ich habe es ausgewählt, bis es ist fertig und der Kunde kann es benutzen, das ist ja, viele denken, das ist die Arbeitszeit, aber das ist im Prinzip meine Time to Market, also die Zeit von Idee, bis es der Markt benutzen kann. Und die besteht halt hauptsächlich aus Wartezeit. Da muss das Stück Arbeit ja durchfließen, durch alle Prozessschritte, die notwendig sind, von der ersten Idee, vom ersten Handschlag bis zum letzten Handschlag. Und da, wenn ich da nicht drauf achte, dass ich da einen guten Flow habe, dann kriege ich da auch keine schnelle Zeit hin. Das bedeutet, dass ich also viel später erst lernen kann, ob das meine Hypothesen wirklich eingetreten sind oder ob die wirklich wahr sind. Und dementsprechend wird sozusagen auch meine Anpassfähigkeit, meine Agilität im Sinne von, ich kann meine Richtung ändern in dem, was ich vorhabe mit einem Produkt oder mit einem Service oder in einem Markt. Die wird darunter leiden, wenn mein Flow nicht gut ist. Ein guter Flow heißt, dass ich schneller in der Regel liefern kann. Und das bedeutet, ich kann schneller lernen.
Das waren sehr lange ein, zwei, drei Sätze, aber da hat sich der Florian in Flow geredet.
Ja, das kommt leider vor bei dem Thema, das stimmt. Aber ich
Ja.
würde vielleicht noch eine Metapher mitgeben den anderen zwei Kollegen. Die können sie auseinandernehmen, wenn sie wollen. Hallo Lukas, hallo Steffen, by the way. Und zwar denke ich, wenn ich an Flow denke, wenn man das irgendwann übersetzt, sowas wie ein Fluss. Stellen wir uns, okay, ich wohne an einem Fluss, an einem großen Fluss. Da gibt es nicht so viele Schleusen. Aber es gibt ja Flüsse, das sind Schleusen. Und Schiffe können den Fluss nur befahren, wenn sie eine Schleuse ab und zu benutzen. So. Jetzt kommt da so ein Kahn mit irgendwas drauf, über den Fluss geschippert und muss, also der könnte jetzt kontinuierlich von A bis Z fahren, also von Ziel, Quelle bis Ziel. Jetzt kommt diese blöde Schleuse in den Weg. Stellen wir uns mal vor, da sind zwei, drei Schiffe vor ihm. Was macht er an der Schleuse? Er wartet. Das heißt, so eine Schleuse ist immer so ein Punkt, wo er prinzipiell erstmal mit seiner Fahrt aufhören muss, gucken muss, ob er, bis er dran ist. Dann muss er da rein manövrieren. Da wird er irgendwie ein paar Minuten hochgepumpt oder runtergepumpt und dann kann der Kahn weiterfahren. Und im Prinzip ist das eine ganz gute Metapher. Wenn ihr euch euren Arbeitsfluss mal durchs Unternehmen vergegenwärtigt und ihr habt das Gefühl, naja, es ist wenig Fluss, aber viele Schleusen. Dann ist das nicht quasi ein guter Indikator, um zu sagen, naja, da könnte man ja was man dran machen. Können wir da irgendwie, weiß ich nicht, den Fluss ausgraben, dass wir keine Schleuse brauchen? Ich weiß nicht, ich bin kein. Also, ne, Schleusen sind schlecht für den Fluss von Schiffen. Und mit diesem Wort höre ich jetzt auf zu reden.
Ja, da können Steffen und Lukas jetzt ihren inneren Binnenschiffer mal rausholen und gerne unsere Fluss- und Schleusenmetapher auseinandernehmen. Florian, danke dir.
Vielleicht packen sie auch das Steering Wheel des Schiffes und dann, man weiß es nicht.
Danke
Tobi,
dir.
das war schön.
Das war schön, das war ganz schön lang, obwohl wir nur ganz schön kurz reden wollten, aber das ist
Waren wir wohl im Flow?
ganz schön in den Flow kommen kann.
Hallo Tobi, hallo Flo, hallo Lukas vor allem.
Hi Steffen, ich grüße dich.
Hi. Jetzt haben uns die Kollegen ja eine super Steilvorlage hier geliefert, um in unser Gespräch einzusteigen. Da würde ich eigentlich fast sogar schon wieder einen Schritt von abweichen und so ein bisschen hinterfragen, worüber die zwei Kollegen gerade gesprochen haben. Also ich habe ganz klar so mitgenommen, dieses Thema persönlicher Flow und übergreifender Flow, Unternehmensflow. War das für dich auch so dieser Eindruck, dass das zwei getrennte Dinge sind?
Ja, es kam schon so ein bisschen so rüber, so nach dem Motto, ist ja schön, wenn ihr mal in diesen persönlichen High-Zustand kommt, da ja, in den Flow für euch, aber eigentlich ist das ja nicht so wichtig, Hauptsache dem Unternehmen geht's gut und die übergreifende Organisation funktioniert, wir schaffen Wert und kriegen Feedback relativ schnell und lernen davon. Ja.
Ich glaube, also kam bei mir auch so an. Ich glaube, das ist auch irgendwo ein bisschen korrekt, aber ich finde es trotzdem wichtig, dass das irgendwo Hand in Hand geht. Ich will auch den Kollegen nicht absprechen, dass sie das ähnlich sehen, aber vielleicht, um das auch nochmal so ein bisschen deutlich zu machen, also so ein persönlicher Flow ist schon auch wichtig, damit so ein übergreifender Flow überhaupt funktioniert. Ich meine, wenn man persönlich seine Arbeit gut in einem Flow abgearbeitet bekommt, dann ist das was für das Team oder wo das Team auch gut wird, wo das Team von zehren kann, wo das Team dran wächst. Und gute Teams sorgen auch dafür, dass ein guter übergreifender Flow entsteht. Wenn man so einen Teamflow hat, wenn die Leute eingeschwungen sind, wenn man sich gut miteinander versteht, man sich aufeinander verlassen kann, dass das Getriebe gut geölt ist, wie man so schön sagt, dann machen diese Menschen, glaube ich, auch einen guten übergreifenden Flow. Also ich denke, das geht schon irgendwo ein bisschen Hand in Hand.
Genau. Und du sagst es ja so schön, Hand in Hand, sehr ähnlich wie beim Staffellauf. Super, wenn die Staffelübergabe funktioniert und alle sehen, hey, da kommt jetzt der nächste Läufer und bereiten sich schon relativ gut darauf vor und merken, okay, ich muss mich bereit machen, jetzt übernehme ich das. Aber sie müssen halt auch laufen und sie müssen flüssig laufen und schnell laufen und selber trainieren und sich darüber klar sein, dass sie auch einen großen Teil von der Wertschöpfung tun. Ne?
Ja, das ist, glaube ich, wie bei so vielen dieses Thema. Es muss Hand in Hand gehen und das Staffellauf ein sehr, sehr gutes Beispiel für. Jetzt hast du ja das Thema beim Staffellauf, ist jedem und allen Beteiligten klar, hey, ich habe hier nur einen Staffelstab, ich nehme das Ding jetzt von meinem Hintermann, renne danach los, so schnell ich kann und gucke, dass ich eine saubere Übergabe habe. Ist ja in der Realität bei uns meistens nicht so, dass das alles so klar ist und sauber ist. Und wir haben da ja oft ein bisschen andere Rahmenbedingungen. Und zwar, dass 10 Leute hinter dir stehen und dir irgendeinen Staffelstab übergeben wollen. Und du gleichzeitig auch versuchst, deine Stäbe, die du in der Hand hast, loszuwerden. Was könnte man denn so machen, um mit sowas umzugehen? Weil da wird das Ganze ja irgendwie schwieriger.
Na, es gibt ja so Versuche, dann urplötzlich irgendwie einen Zustand zu schaffen oder Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen die Leute dann fokussiert arbeiten können. Also ich denke da zum Beispiel an sowas wie ein War Room, klingt schon irgendwie kriegerisch, ja, finde ich ein bisschen schwierig. Oder, naja, ich mache dann einen Hackathon. Also Hackathon ist das moderne Wort dann dafür, dass ich etwas schaffe und dann urplötzlich die Leute zusammenkommen, fokussiert zu einem Thema und das dann wissen alle, wir wollen irgendwas erreichen und am Ende wird es gefeiert und das ist dann am Ende etwas, was Besonderes ist. Die Frage ist, wie kriegt man das ins Generelle rein, also in den aktiven Prozess, den wir immer leben und nicht als das Besondere, wo man dann plötzlich anfängt, ganz schnell irgendwas zu tun und dann fällt man wieder in das alte Muster zurück und alles funktioniert dann gar nicht mehr so gut.
Ja, jetzt kennt man ja auch bei uns im Unternehmen solche Campusse, Warrooms, Hackathons, keine Ahnung, wie man es alles nennt. Also man hat ein konkretes Problem und das ist ja meistens so dieser Trigger. Hey, wir stellen fest, scheiße, wir sind gegen die Wand gefahren, wir müssen jetzt irgendwas tun. Wir haben hier ein großes Problem, großes Outage, sonst was. Irgendwas stimmt nicht. Und das gibt uns diesen Trigger zu sagen, okay, jetzt alle Mann Fokus. Wir holen alle an einen Standort oder entbinden sie von anderen Themen und sagen, fokussiert euch auf dieses Thema, kommt in den Flow, die Leute sind da, die Staffelstabübergabe klappt, es gibt keine störenden Nebeneinflüsse, wo noch jemand anderes einen Staffelstab übergeben will. Was glaubst du, warum kommen wir immer erst an diesen Punkt, wenn wir schon kurz vor knapp da stehen? Also wenn wir so am Abgrund stehen, so in etwa. Das könnte doch eigentlich auch ein Zustand werden, wo man sagt, hey, lass uns doch immer so arbeiten, aber trotzdem kommen wir da nie so richtig hin.
Also ich glaube, die Menschen, die an dem Thema arbeiten, denen fehlt das gemeinschaftliche Bewusstsein über die Situation, und zwar kontinuierlich. Mhm. Die sind sehr stark fokussiert auf ihren eigenen Anteil daran, haben aber seltener regelmäßig diese Kontaktpunkte, um dieses gemeinschaftliche Situationsbewusstsein zu bekommen. Mhm. Und immer dann, wo man das hat, also dass man diese regelmäßigen Interaktionen hat, wo man sich klar wird, was wir gemeinschaftlich erreichen wollen, was wir schon erreicht haben, wo wir Blockaden haben, Hindernisse, und das nutzt, um daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen, gute Entscheidungen zu treffen, immer dann funktioniert es ziemlich gut.
Ja, ich glaube auch, also ich gehe da mit, ich glaube aber auch, es ist so ein bisschen, du hast es schon gesagt, diese Rahmenbedingungen schaffen, man muss es auch ein bisschen von dieser sozialen Seite sehen. Es ist, glaube ich, in den meisten Fällen erwiesen, dass wenn es um Abstimmung geht oder sonst was, es sinnvoll ist, wenn die Leute zusammensitzen. Jetzt haben wir aber die Rahmenbedingungen ja in großen Unternehmen meistens, dass Teams sehr verteilt sitzen. Und ich kenne das so, dass viele, die dann zum Beispiel in einem Campus mitarbeiten, ich sag jetzt mal, mussten halt wirklich eine Woche lang, drei Wochen lang durch die ganze Republik gekarrt wurden und fernab von zu Hause und so weiter sind. Ich glaube, auch da ist es wichtig, Rahmenbedingungen zu schaffen als Unternehmen, nicht mit einem Vorschlaghammer, sondern sozialverträgliche Rahmenbedingungen irgendwo, weil dann auch die Leute in diesen persönlichen Flow kommen, wo sie halt wirklich sagen, okay, ich habe Spaß dabei und ich fühle mich nicht hier gezwungen, in so einem Arbeitsmodus zu sein. Ich glaube, das ist einfach ein wichtiger Punkt, den man dabei nicht unterschätzen darf.
Also ich kann mir vorstellen, dass die Leute sogar in der Lage wären, das selbst zu organisieren, eng zusammenzuarbeiten. Ja. Und dass das teilweise als übergriffig empfunden wird, wenn man dann irgendwo hingebracht wird, nur um dann gezwungenermaßen miteinander plötzlich zusammenzuarbeiten. Ich kann mir vorstellen, dass erwachsene Menschen das hinkriegen.
Ja, wenn man sie lässt. Bin ich mir auch ziemlich sicher, genau, das ist der Punkt, wenn man sie lässt. Also das Wissen liegt im System, ist ja auch so einer der schönen Sprüche, die es da gibt. Und ich glaube, das ist auch so. Also Unser Beitrag gerade sollte kein Zeichen sein, mit der Brechstange jetzt irgendwo Campusse und sonst was aufzubauen und nur noch in die War Rooms zu gehen und so weiter, sondern ich glaube, da wichtig, wirklich mit den Leuten, die Arbeit machen, zu sprechen und mit denen halt Lösungen zu finden, Rahmenbedingungen zu schaffen, um sowohl in den persönlichen Flow als auch in den Unternehmensflow zu kommen, weil ich glaube, damit kann man wirklich erfolgreich werden. Und damit werden Themen auch schnell flexibel und sauber abgearbeitet, auch in Qualitätsansprüchen und so weiter. Wenn man da im Flow ist, es gehen weniger Sachen verloren, es gehen einem weniger Bugs durch die Finger und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, schon einfach ein wichtiger Teil davon.
Ja, und dass die Leute vielleicht auch gemeinschaftliche Ziele haben.
Ja.
An sie sich auch selbst messen können, merken, dass sie erfolgreich sind, dass sie über die Zeit sich verbessern in ihrer Zusammenarbeit, aber auch in ihren Werken, die sie zusammen generieren. Das ist schon eine gute Grundlage für Zusammenarbeit übergreifend. Und das können viele auch aus sich aus erreichen. Da muss man nicht zu sehr von außen steuern. Das ist eher da, die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass Selbststeuerung passieren kann. Und Selbstorganisation funktioniert eigentlich grundsätzlich auch da drumherum.
Und ich glaube, dass sowas dann auch Flow schafft, wo wir wieder die Brücke zum Anfang, denke ich, schlagen können zu Tobi und Florian, wie ich jetzt gelernt habe, um da einfach wirklich auch zu gucken, hey, mit Rahmenbedingungen schafft man Flow. das, was Florian erzählt hat, dieses übergreifende Organisieren ist ein Teil der Rahmenbedingungen, aber man darf auch die Rahmenbedingungen innerhalb des Teams einfach nicht vergessen und der Personen.
So sieht's aus. Vielen Dank, lieber Steffen.
Vielen Dank.
Hat mir wieder Spaß gemacht. Ich freue mich auf die nächste Folge.
Auf jeden Fall. Ich mich auch. Bis dann.
Bis dann.